Dann geht's los. Moin, hallo. Hallo am Video. Weiter geht's mit quadratischen Resten. Wiederholen wir kurz, wo wir da eingestiegen sind. Letzte Woche. Wir sagen, dass eine Zahl a ein quadratischer Rest ist, modulo n, wobei n irgendeine natürliche Zahl ist. Genau dann, wenn a zu einer Quadratzahl kommt, wo n ist, modulo a. Und dann haben wir das spezialisiert für ungerade Primzahlen und haben ein Symbol definiert, das ganz kurz und knackig die Aussage enthält, ob die Zahl, die oben steht, ein quadratischer Rest ist, modulo der Zahl, die unten steht. Das Legendre-Symbol, da steht es Alpha P. Wiederholen wir nachher nochmal im Detail, wenn wir anfangen, damit rumzurechnen. Jetzt gucken wir uns erstmal Lemma 7.1 an. Und bei Lemma 7.1 habe ich letztes Mal die Beweisidee schon erklärt und habe auch schon ein bisschen was dazu angeschrieben. Deswegen habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen was vorformuliert, so ähnlich wie letztes Mal, aber ordentlicher. Das steht jetzt schon dran und dann können wir uns dran gewöhnen, worum es jetzt gerade wieder geht. P ist eine ungerade Primzahl. Und dann behaupten wir in Lemma 7.1, dass es in der Menge, die bei minus p minus 1 halbe startet und dann bis minus 1 geht, die 0 überspringt und dann bei 1 wieder losgeht und dann bis p minus 1 halb geht, dass es da genau die Hälfte quadratische Reste gibt und die Hälfte nicht quadratische Reste. Und wir haben uns an einem Beispiel schon mal angeschaut, wie das aussieht, damit wir so eine Idee dafür kriegen, warum das vielleicht stimmt. Und die Beweise, die habe ich schon erzählt, da guckt man sich nämlich die Menge dieser Zahlen an. Ich kürze jetzt p minus 1 halbe mal mit k ab. Dann sieht die Menge so aus, die heißt s. Und dann habe ich erzählt, dass man das macht, indem man sich die Abbildung anguckt, die jedes Element aus s nimmt und quadriert. Wenn ich das mache, dann lande ich möglicherweise außerhalb der Menge s. Ich möchte aber gerne wieder da drin landen. Und deswegen definiere ich die Abbildung ein kleines bisschen anders. Das steht jetzt hier ordentlich dran. Phi ist die Abbildung von s ausgehend, die Folgendes macht. Wir quadrieren das Element s, klein s. Dann kommt s Quadrat raus. Und dann wird es da ein Element geben in der Menge s, was dazu kongruent ist, modulo p, genau 1 sogar. Das schnappe ich mir. Wenn ich das mache, deswegen steht das da auch so dran, dann wird daraus eine Abbildung von s nach s. Das heißt, ich quadriere modulo p. So, auf die Art und Weise kriege ich eine Abbildung. Und was hat die für Eigenschaften? Na, sie geht von s nach s. Es ist egal, ob ich das kleine s nehme und das mit phi abbilde oder ob ich minus s nehme, was ja auch in der Menge liegt. In beiden Fällen kommt das Gleiche raus, denn beim Quadrieren spielt dann das Vorzeichen, was wir vorher hatten, keine Rolle mehr. Deswegen sehen wir auch, dass jedes Quadrat, was hier vorkommt, modulo p, zwei Urbilder hat unter phi. Und das reicht, um zu sehen, dass die Bilder genau die quadratischen Reste sind, modulo p, und die anderen sind genau die nicht quadratischen. Das heißt, so sieht man das mit dieser Abbildung. Und ich habe letztes Mal auch schon erklärt, dass wir diese Idee jetzt noch mindestens einmal sehen und dann erzähle ich dir nochmal ein bisschen ausführlicher. Generell gibt es hier so ein paar Argumente, die sich einfach wiederholen, wiederholen, wiederholen. Auch noch heute wird eine Idee kommen, die wir sogar aus dem letzten Kapitel schon kennen. Wir sehen da einfach, dass es so gewisse Tricks gibt, gewisse Umformungen, die für viele Argumente hilfreich sind und die sich deswegen wiederholen. Und gleichzeitig habe ich hier drüben schon mal so eine Liste angefangen. Das ist jetzt ein bisschen informell an der Tafel und heißt Rechenregeln fürs Legendre-Symbol. Später gibt es das nochmal so richtig als Werkzeugkasten. Da sammeln wir alles, was wir an Rechenregeln und Tricks und Umformen und so haben. Und dann können Sie sich zum Beispiel auch in der mündlichen Prüfung einfach immer darauf beziehen, wenn man hier Werkzeugkasten bla und dann weiß ich schon Bescheid. Und den füllen wir jetzt, diesen Werkzeugkasten. Das erste Werkzeug ist die Euler-Identität, die steht in Lemma 7.2. Auch da haben wir wieder eine ungerade Primzahl und dann diesmal eine ganze Zahl A mit dazu. Und wir schauen uns das Legendre-Symbol A über P an. Jetzt ist der richtige Moment gekommen, um zu wiederholen, was das bedeutet. A über P ist ein Symbol, das drei Werte annehmen kann, 0, 1 oder minus 1. Und die Werte, die angenommen werden, die haben eine Bedeutung. Das heißt, es ist wie eine Abkürzung für eine längere Aussage. A über P gleich 0 ist eine Abkürzung für die Aussage, die Primzahl P teilt die ganze Zahl A. Dass das Symbol den Wert 1 annimmt, ist eine Abkürzung für die Aussage, P teilt A nicht und A ist ein quadratischer Rest von P. Und dann gibt es noch einen dritten Fall, da kommt der Wert minus 1 raus und das ist dann die Abkürzung für P teilt A nicht, wobei das eine überflüssige Info ist und A ist kein quadratischer Rest. Das sind also drei Möglichkeiten. P teilt A oder wenn P nicht A teilt, dann kann halt A noch ein quadratischer Rest sein oder nicht. Und so kommen die drei Werte zustande. Ziel wird sein, möglichst viele Werkzeuge zu finden, mit denen man solche Symbole ausrechnen kann. Und im Laufe des Kapitels werde ich Ihnen auch immer wieder zeigen, wie man das dann anwendet. Also warum man sowas vielleicht wissen möchte. Ja, beweisen wir diese Euler-Identität. Die steht jetzt hier als erste Rechenregel. Euler. Das ist noch keine, erstmal, noch keine Möglichkeit, den Wert des Symbols konkret auszurechnen. In Wirklichkeit manchmal doch, das sehen wir dann gleich. Aber wir kriegen zumindest auf der rechten Seite etwas, was dazu kongruent ist und was man ausrechnen kann. Denn wenn man A kennt und wenn man P kennt, dann ist da rechts ja eine Zahl, die man ausrechnen kann. Ne? A auf P minus 1 halbe könnte eine große Zahl sein, vielleicht macht es keinen Spaß, die auszurechnen, aber man kann es jedenfalls machen. Und wir lernen jetzt, dass das Symbol, das Legendre-Symbol A über P dazu kongruent ist, was auch immer da auf der rechten Seite rauskommt, modulo P. Das heißt, es kann eine richtig gute Idee sein, das auszurechnen, um dann rauszufinden, welchen der drei Werte 0, 1, minus 1 wieder haben. Und um das zu beweisen, schnappen wir uns wieder diese Menge F, die da oben schon steht. Wir nehmen wieder genau die gleiche und wir nehmen auch die gleiche Abkürzung für P minus 1 halbe. Wieder sein K, P minus 1 halbe. Achso, dass das eine natürliche Zahl ist, liegt daran, dass P eine ungerade Primzahl ist. Dann ist P minus 1 gerade und wenn ich durch 2 teile, dann ist P minus 1. Das sei wieder das und S dann wäre die Menge von vorher. Damit möchte ich jetzt gerne argumentieren und Wir können ja mal gucken, in welchem Fall überhaupt irgendwas zu tun ist. Was ist denn los, wenn P ein Teil von A ist? Na, dann steht auf der linken Seite 0, weil das Symbol dann den Wert 0 annimmt. Und auf der rechten Seite steht irgendeine Potenz von A, die uns aber total egal ist. Denn modulo P ist das ja auch 0. Das ist ja durch P teilbar. Das heißt, dann stimmt es sowieso. Wir müssen uns nur den Fall angucken, wo P kein Teil von A ist. Hier in der Menge S, den Rest 0 wegzulassen. Den interessiert uns jetzt gerade nicht. Und uns interessiert nur, ob A ein quadratischer Rest ist mod P oder nicht. In dem nicht durch P teilbaren Fall. Das heißt, wir haben hier genau Hälfte-Hälfte Möglichkeiten in der Menge S. Das wissen wir aus dem Lehrer von vorher. Und jetzt nennen wir einfach die quadratischen Reste, also der Teilmenge der quadratischen Reste, geben wir den Namen Q. Und die gucken wir uns jetzt erstmal näher an. Teilmenge von S, die Menge der quadratischen Reste von P. Und jetzt gibt es einfach nur zwei Fälle. Der eine ist, ja, den sehen wir sofort, der zweite ist ein bisschen trickreicher, denn unsere ganze Zahl A ist ja zu irgendwas kongruent modulo P. Alle ganzen Zahlen sind zu irgendwas kongruent modulo P. 0 kommt nicht in Frage, denn P ist jetzt ja gerade kein Teil davon A. Und das bedeutet, dass irgendeiner der Reste hier in S zu A kongruent ist modulo P. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir landen in der Menge Q der quadratischen Reste oder halt nicht. Und der erste Fall ist der, wo wir zu einem quadratischen Rest kommen. Erster Fall, A ist zu einem Element von Q-Komponent. Möchte ich das irgendwie bezeichnen? Nö, mach nicht. Zu einem Element von Q-Komponent. Ich schreibe einfach hin, was das heißt. Das kann man nicht lesen. Komponent. Okay. Was heißt es nochmal, in Q zu liegen? Na, das heißt, man ist ein quadratischer Rest mod P und das wiederum bedeutet, dass man modulo P zu einer Quadratzahl kongruent ist. Und da Kongruenz transitiv ist, ist ja eine Äquivalenzrelation, ist jetzt auch A zu einer Quadratzahl kongruent modulo P. Also kann ich das ja auch mal so hinschreiben. Modulo P, also existiert eine Quadratzahl, nämlich die Z-Quadrat, also Z aus Z, dass A kongruent ist zu Z Quadrat mod P. Hier habe ich einfach nur verwendet, was es heißt, ein quadratischer Rest zu sein. Und jetzt setze ich das ein. Was kommt nämlich dann raus, wenn ich A hoch P minus 1 halber ausrechne? Naja, A ist kongruent zu Z Quadrat, dann setze ich das ein. Und mache aus dem Gleichheitszeichen ein Kongruenzzeichen. Ich rechne einfach modulo p. Dann steht hier z Quadrat hoch p minus 1 halbe. Naja, daraus wird z hoch p minus 1. Und jetzt müssen wir kurz überlegen, könnte es sein, dass z durch p teilbar ist? Nein, dann wäre z Quadrat auch durch p teilbar, dann wäre auch a durch p teilbar. Ist es aber nicht. Z ist also nicht durch p teilbar und das heißt, wir können den kleinen Satz von Fermat verwenden, der uns sagt, dass das, was hier steht, kongruent zu 1 ist mod p. Das ist der kleine Satz von Fermat. Oh nein, mein Rechner wieder. Das ist nicht richtig. Das soll doch da bleiben, das will ich erfüllen. Mal gucken, wie gut wir sind, aber wahrscheinlich kommt da heute ganz viel. Dann ist das auch so, dann schreibe ich halt hier weiter. Mod P. Kleiner Satz von Fermat. Und das ist die rechte Seite der Euler-Identität. Was ist mit der linken Seite? Naja, da steht ja, dass A zu einem quadratischen Rest kongruent ist. Und hier steht sogar, es ist kongruent zu einer Quadratzahl. Also ist A bei P natürlich 1. In dem ersten Fall stimmt unsere Aussage. Und dann gucken wir uns jetzt den zweiten Fall an. Der zweite Fall ist der, dass A nicht zu einem Element von Q kongruent ist, aber es muss ja zu irgendwas in S kongruent sein, also dann zu einem nicht quadratischen Rest. Okay? Das ist der zweite Fall. Was machen wir dann? Wir gucken uns mal eine Kongruenz an, so wie wir uns manchmal Gleichungen angucken. Das heißt, wir suchen nach Lösungen. Zumindest modulo p, möchte ich kurz die Perspektive wechseln. Wenn wir nämlich hier jetzt nicht mit ganzen Zahlen arbeiten, sondern wenn wir uns vorstellen, dass wir mit Restklassen arbeiten, im Ring z modulo p mal z, dann können wir das wie mit Gleichungen auffassen. Das heißt, dann reden wir über die Gleichung x hoch k gleich 1, wobei 1 jetzt das 1. Element im Körper Z und so wie mein Z ist. Und nach Lösung für diese Gleichung zu suchen, ist so, als wenn wir nach Nullstellen suchen für das Polynom x hoch k minus 1, wobei die 1 jetzt die 1 ist und Z modulo pz. Und da Z modulo pz ein Körper ist, wissen wir, wie viele Nullstellen dieses Polynom da hat. Nämlich höchstens p. Das heißt aber, wenn wir jetzt wieder zurückdenken in Kongruenzen, dass es dann für diese Kongruenz eben auch nur höchstens p Lösungen geben kann, modulo p. Indem wir also kurz die Perspektive wechseln von der Kongruenz zu Nullstellen eines Polynoms in Z modulo p mal Z, können wir sehen, wie viele Lösungen es hier für höchstens gibt. Wir betrachten das und sehen, dass sie diese Kongruenz modulo p höchstens p Lösungen hat. Eines offensichtlich 1, und so können wir auch erkennen, dass es wichtig ist zu sagen, höchstens p Lösungen modulo p, denn immer dann, wenn ich mir eine Lösung hernehme, dann ist ja alles, was dazu kongruent ist, modulo p auch eine Lösung. Das heißt, in Wirklichkeit gibt es unendlich viele. Aber wenn ich das dann aufteile in Klassen modulo p, dann werden es insgesamt höchstens p paarweise verschieden. Gut, das war also jetzt der Trick hier und wir haben verwendet, dass da ein Körper rauskommt, weil p die Primzahl ist. Ansonsten hätten wir so nicht argumentieren können. Und jetzt machen wir weiter. Bla bla bla, höchstens so viele Lösungen. Genau. Was wissen wir jetzt noch über die Lösung dieser Kongruenz? Na, wir haben noch oben gesehen, dass wenn man etwas einsetzt, was ein quadratischer Rest ist, dass dann sich das hier so wegkürzt und wir mit dem kleinen Satz von Fermat 1 rausbekommen. Das heißt also, wir kennen schon Lösungen für diese Kongruenz innerhalb der Menge S. Allerdings liegen die alle in Q. Das sind jetzt genau die quadratischen Reste. Und ich schreibe jetzt was dazu hin, wie viele das sind. Wir sehen, dass sie so viele Lösungen hat. Innerhalb der Menge S sind das genau die Elemente aus Q. Wenn ich also innerhalb der Menge S nach Lösungen suche für diese Kongruenz, dann finde ich welche. Das sind genau die Elemente aus Q, also die quadratischen Reste. Und die Anzahl von denen ist ja genau K. Denn wir haben mit Lemma 7.1 bewiesen, dass die Hälfte der Elemente da in S quadratische Reste sind. Die Hälfte von dem, was da steht, sind genau K-Stück. Also haben wir nicht nur höchstens so viele Lösungen, sondern genauso viele. Und innerhalb der Menge S sind es dann auch wirklich genau K-Stück. Und jetzt haben wir vergessen, was wir eigentlich zeigen wollen. Aber wir kommen da gleich wieder hin. Wir sind quasi kurz vom Thema abgekommen. Wir haben mit irgendwas angefangen und haben dann gesagt, wir gucken uns mal eben diese Kongruenz an. Naja. Wenn ich jetzt wechsle und wenn ich nicht x hoch k Kongruenz zu 1 angucke, sondern wenn ich quasi nochmal quadriere, was passiert denn dann? Wenn ich nochmal quadriere, dann wird alles, was vorher zu minus 1 kongruent war, durch das Quadrieren kongruent zu 1. Also wenn ich das einsetze, sodass hier statt 1 minus 1 auf der rechten Seite rauskommt, wenn ich dann die Kongruenz quadriere, dann kommt raus, weil Kongruenz sich mit Quadrieren verträgt, dass dann die linke Seite kongruent zu 1 ist. Modulo p. Das heißt, das ist jetzt der Trick. Wir verwenden jetzt, dass wenn nach dem Quadrieren 1 rauskommt, modulo p, dass dann vor dem Quadrieren nur 1 oder minus 1 da gestanden haben kann, modulo p, wieder mit dem gleichen Argument wie vorher. Über einen Körper hat das Polynom x² minus 1 genau zwei Lösungen, nämlich 1 und minus 1. Das ist immer so, egal was der Körper ist. Das heißt, wir quadrieren nochmal und bekommen dann Informationen, die uns zurückführen zu dem Fall, in dem wir gerade angefangen haben. Ich setze jetzt also ein. Wenn ich nämlich nicht a einsetze, sondern a², dann kürzt sich aus dem k, also aus dem p minus 1 halbe, also dann habe ich einmal 2 und einmal 1 halb, das heißt insgesamt kommt raus a minus 1 ohne irgendwas dran. P teilt nicht A, also kann ich jetzt Fermat benutzen, den kleinen Satz von Fermat, bekomme hier, wenn ich kommen wollte, zu 1 mod P. Und jetzt kommt das Argument, was ich gerade vorher gesagt habe. Denn A Quadrat mit K ist ja das gleiche wie A pro K Quadrat. Wenn ich nach dem Quadrieren bei 1 lande mit P, muss ich vorher 1 oder minus 1 gewesen sein. 1 geht nicht, denn A kam ja eben gerade nicht aus der Menge der quadratischen Reste. Das heißt, es muss vorher minus 1 rausgekommen. Das schreibe ich jetzt nochmal ordentlich hin und die Tafel reicht wirklich nicht. Ich muss gleich einmal abschieben. Aber das Argument ist jetzt fertig. Wir haben jetzt im Prinzip gesehen, was passiert. Das heißt also A hoch K zum Quadrat des Kongruenz zu 1 mod P. Und damit geht es auf der nächsten Tafel weiter. Denn A hoch K selber ist nicht Kongruenz zu 1. Deswegen ist es kongruent zu minus 1. So, da war ich. Weiter geht das. Das heißt, a k Quadrat ist kongruent zu 1 mod p, aber a k ist nicht kongruent zu 1 mod p, weil a nicht zu etwas aus q kongruent ist. In anderen Worten, weil a kein quadratischer Rest mod p ist. Und das hat jetzt zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz ist die für das Legendre-Symbol, denn wenn a kein quadratischer Rest ist, dann ist das Symbol ja minus 1. Ups, minus 1. Und wie war das? A hoch k ist nicht 1 mod p, das Quadrat ist 1 mod p, also muss a hoch k kongruent zu minus 1 mod p sein. Dann gucken wir, was das bedeutet. Was war nochmal a hoch k? Naja, k ist p minus 1 halbe, also ist a hoch p minus 1 halbe kongruent zu minus 1 mod p, was dasselbe ist wie das Legendre-Symbol. Das heißt, auch hier haben wir die Identität gezeigt. So, was ist hier eigentlich passiert? Na, wir wollten da so eine Identität zeigen und wir wussten, dass es auf der linken Seite drei Fälle gibt. 1, minus 1, 0. Den Fall 0 haben wir am Anfang rausgeworfen. Und dann ging es doch eigentlich nur noch darum, ob A ein quadratischer Rest ist oder nicht. Denn das entscheidet, was auf der linken Seite steht. Und jetzt mussten wir irgendwie einen Weg finden, um auf der rechten Seite rauszukriegen, was da passiert. Und dafür haben wir diese Unterscheidung genommen bei den Elementen in S, ob es quadratische Reste sind oder nicht. Und wir haben verwendet, dass genau die Hälfte davon quadratische Reste sind und die andere Hälfte halt nicht und haben das benutzt, um zu analysieren, was bei diesen beiden Fällen jeweils passiert, wenn man die Potenz ausrechnet, die auf der rechten Seite steht. Also A und P minus 1 halb. So ist das da zusammengeflossen. Das heißt, wir haben diese Kongruenzen, die sich übersetzen ließen in Nullstellen von Polynomen und wir hatten diese Geschichte mit den quadratischen Resten. Das ist hier so zusammengeflossen. In der und erstmal sind die vielleicht gar nicht so nützlich aus, denn man kriegt ja nicht raus, was das Symbol ist, denkt man, sondern nur, wozu es kongruent ist mit P. Aber hier kommt der Witz. P ist ja eine ungerade Primzahl und ganz oft, wenn man diese Identität anwendet, dann ist man den Fall vorher losgeworden, dass P A teilt. Das heißt, es geht nur noch darum, zwischen 1 und minus 1 zu unterscheiden. Und da reicht eine Kongruenz. Denn für eine ungerade Primzahl kann man nicht gleichzeitig zu 1 oder zu minus 1 kongruent sein, sondern nur zu einem von beiden. Das heißt, wenn man das Symbol ausgerechnet hat und es eingeschränkt hat auf die Werte 1 und minus 1 auf der rechten Seite, ist man fertig. Und das werde ich jetzt noch hinschreiben als Eigenschaft L. Oder vielleicht zeige ich erstmal ein Beispiel, da sieht man einmal, wie das reinsteht. Und dann können wir das danach festhalten. In Beispiel 7.3. Da geht es nämlich genau darum, einmal zu illustrieren, wie man die Euler-Identität benutzt und warum am Ende die Einschränkung wirklich reicht mit der Kongruenz. Und wir fangen wirklich mit einer Frage an. Wir wollen nämlich wissen, ob die Kongruenz x² kongruent 7 modulo 31 lösbar ist. Also ob es ganze Zahlen x gibt, die das erfüllen. So, das heißt, wenn wir das übersetzen in die Sprache der quadratischen Reste, dass wir uns fragen, ob 7 ein quadratischer Rest ist oder nur 31. Und um das zu entscheiden, ich meine, klar kann man irgendwie ausprobieren, aber will man vielleicht nicht, Modulo 31, das sind viele Reste, die man sich angucken muss. Also schauen wir uns das mit Genresymbole an, 7 über 31, und wir müssen entscheiden, ob das 1 oder minus 1 ist. 0 ist offensichtlich raus. Wir nehmen die Euler-Identität. Wir rechnen also aus, 7 hoch 31 minus 1 halbe. Das heißt, wir rechnen 7 hoch 15 aus. Das macht jetzt vielleicht auch nicht so viel Spaß, aber wir rechnen wie ein Computer. Wir kürzen immer alles, was geht, modulo 31 raus. Wir machen die Zahlen immer so klein, wie es geht. Und häufig wird das über Quadrieren gemacht, also über fortlaufendes Quadrieren. So ähnlich wie ja beim Berechnen von Produkten auch immer so Teilprodukte ausgerechnet werden. Also machen wir das mal so. Und dann sehen wir im ersten Schritt, 7 Quadrat können wir direkt zu 18 umformen, modulo 31. Dann quadrieren wir wieder, landen bei 14. Dann quadrieren wir wieder, landen bei 10. Dann quadrieren wir nochmal. Und jetzt sind wir quasi ein zu weit. Wir wollten ja nur 7 hoch 15 ausrechnen. Jetzt sind wir halt bei 7 hoch 16, aber das macht ja nichts. Wir sind jetzt bei 7 hoch 16 gelandet, modulo 31, und da kommt 7 raus. Indem wir dann einfach einmal kürzen, und das können wir machen, weil 7 und 31 teilerfremd sind, erhalten wir jetzt die Kongruenz. 7 hoch 15 ist Kongruenz zu 1, modulo 31. Sodass also auf der rechten Seite der Euler-Identität eine 1 steht. Und jetzt kommt der Trick, den ich gerade angedeutet habe. Unser Legendre-Symbol ist jetzt Kongruenz zu 1, modulo einer ungeraden Primzahl. Und es kann als Werte ja nur 1, 0 oder minus 1 annehmen, also muss es dann auch wirklich 1 sein, denn sonst ist die Kongruenz nicht erfüllt. Und so kann man immer wieder ganz clever benutzen, dass die Primzahlen, bei denen wir sprechen, ungerade sind. Und wenn man da die Einschränkung hat auf 1, 0 und minus 1, dann ist Kongruenz genauso gut wie gleich.
Ja. Wenn man aber jetzt nicht trotzdem konkret Werte ausgerechnet, was man sich eigentlich schauen
kann? Naja, irgendwo muss man anfangen. Wie wir sehen werden, ist die Euler-Identität der Schlüssel zu weiteren Rechenregeln, sodass wir am Ende immer weniger ausrechnen müssen. Aber ein bisschen rechnen muss man. Es ist selten, dass man so ein Symbol sieht und einfach sagen kann, ach so. So. Meistens muss man schon noch irgendwie. Wenn ich sage, wir wollen gewisse Rechnungen vermeiden, dann meine ich damit sowas, also danke für die Nachfrage. Ich meine sowas wie, wir wollen nicht jedes Mal alle Reste modulo der Primzahl wirklich hinschreiben und nachgucken, welche davon quadratisch sind und welche nicht. Das so, also diese naive Rechnung, die möchte ich gerne manchmal vermeiden. Okay, um dann konkret zu gucken, wie man auf Lösungen kommt, da gibt es so ein Verfahren, da habe ich ja auch einmal erklärt, wie man das machen kann, indem ich nämlich immer weiter modulo 31 gucke, bis ich wirklich Quadratzahlen finde. Denn kongruent zu einer Quadratzahl zu sein, heißt ja nur, es gibt sowas, aber dann habe ich vielleicht noch keine konkrete gefunden, und da steht, wie man das machen kann, dass man auch wirklich auf konkrete Lösungen kommt. Und jetzt schreibe ich das, was wir da gerade verwendet haben, einmal an als Rechenregel L. L, weil ich nicht besonders kreativ bin, gerade L wie Legendre-Symbol. Falls wir so ein Symbol haben und falls rauskommt, dass es kongruent zu 0, 1 bzw. minus 1 ist mod p, dann ist es gleich. Beziehungsweise, also gleich der Zahl, die da steht, 0, 1 bzw. minus 1. Das ist also ein Spezialfall, wie man, wenn man Euler anwendet, dann hier noch besser schließen kann. Und da verwende ich, dass p ungerade ist, denn für die Primzahl 2 wäre das falsch. So, arbeiten wir weiter. Noch mehr Rechenregeln. Und ich habe gerade vergessen, umzuschalten auf die Tafel. Es tut mir sehr leid, liebe Videoleute. Ich werde gleich daran denken, umzuschalten, und mache es vielleicht so. Irgendwie zufällig habe ich gewischt. Das war aber sowieso nur eine Skizze. Bevor ich dann gleich querwische, zeige ich das jetzt hier einmal. Und das andere war hoffentlich durch Vergrößern oder so zu erkennen. Tut mir leid. Nächste Rechenregel. Lemma 7.4 mit insgesamt 3 Aussagen, von denen 2, die durch Hingucken klar sind. Aber wir tasten uns an, und wir wollen möglichst viele von diesen Rechenregeln irgendwie zitierbar stehen haben, damit sie am Ende halt wirklich so einen Werkzeugkasten haben und dann immer sagen können, ja klar, steht da, die Umformung kann ich einfach machen. Erste Rechenregel. Wenn ich zwei ganze Zahlen habe, die kongruent sind, wo du nur p und p ist wieder unsere ungerade Primzahl, dann sind die Legendre-Symbole gleich. Naja, klar. Wenn die eine durch p teilbar ist, dann die andere auch. Wenn die eine ein quadratischer Rest ist, dann die andere auch. Und wenn die eine halt keiner ist, dann die andere auch nicht. Das folgt sofort aus der Kongruenz. Nächste Regel. Wenn oben eine Quadratzahl steht, dann kommt meistens 1 raus bei dem Legendre-Symbol. Ist ja auch klar. Denn eine Quadratzahl zu sein, heißt ja mal, es ist ein quadratischer Rest. Das steht ja einfach da. Einzige Ausnahme, es könnte sein, dass die Quadratzahl, die oben steht, durch p teilbar ist. Und dann ist der Wert halt nicht 1, sondern 0. Aber wenn es nicht so ist, dann kommt bei Quadraten immer 1 raus. Super. Interessanter ist die dritte, und auch sehr nützlich ist die dritte Rechenregel. Das nenne ich gerne die Produktregel. Wenn ich nämlich bei einem Legendre-Symbol oben ein Produkt stehen habe, dann darf ich es rausziehen. Und da wird es jetzt interessant, denn die Legendre-Symbole, die wir uns später angucken oder die manchmal bei Gleichungen oder so rauskommen, die werden ganz oft so sein, dass, wenn wir Glück haben, unten eine ungerade Primzahl steht, sonst ist sowieso unklar, was wir hier machen, und oben steht möglicherweise eine größere zusammengesetzte Zahl. Dann kann man aber diese Produktregel verwenden, um das so aufzusplitten in mehrere Legendre-Symbole, die man dann nacheinander bearbeiten kann. Das ist die Idee bei der Produktregel. Und ich würde sagen, da wir A und B jetzt mündlich schon geklärt haben, schreibe ich nur zu C was an. Und das machen wir mit der All Identity. Bla bla bla, alles klar. So, ist denn irgendwas klar durch Hingucken? Was ist los, wenn P ein Teiler ist von A oder von B? Oder beiden?
Ja. Dann ist klar, dass auf beiden Seiten 0.
Genau, dann ist klar, dass auf beiden Seiten 0 rauskommt. Auf der linken Seite ist P dann ja ein Teiler von A mal B und deswegen kommt dann 0 raus. Und auf der rechten Seite ist mindestens eins der beiden Symbole auch 0. Okay, das heißt, dass wir hier auch wieder nur den Fall angucken, wo P A und B nicht haben. Beziehungsweise irgendwas vom Werkzeugkasten, je nachdem, wie Sie das später bezeichnen wollen. Und ich fange auf der linken Seite an. A mal B über P ist mit Euler kongruent zu A mal B, in Klammern hoch, P minus 1 halb. Naja, Potenzrechenregel. Dann haben wir A hoch P minus 1 halb mal B hoch P minus 1 halb. Was wieder mit Euler kongruent ist zu A über P bzw. B über P, das heißt, da haben wir ein Produkt stehen, dann haben wir das Produkt der Symbole. Und für beide Seiten dieser Kongruenz gilt, das ist alles mal P, dass da nur die Werte 1 oder minus 1 rauskommen können, denn 0 ist ja schon raus. Das heißt also, auf beiden Seiten steht 1 oder minus 1. Unsere sind kongruent modulo p und dann greift unsere Regel L, dann sind die gleich. Klein durch die Produktregel. Ich schreibe mal die anderen beiden hier nicht mit an, weil die so, ja, weil die so kleinteilig und irgendwie naheliegend sind, aber die Produktregel, die finde ich schon wichtig genug hier zu schreiben. Okay, gucken wir mal weiter. Was passiert also jetzt, wenn wir rechnen? Na, wenn wir dann oben alles so zerlegt haben, so gut wie es geht, dann bleiben da vielleicht ein paar Quadratzahlen stehen, die wir vielleicht loswerden. Und dann bleiben da vielleicht, man kann alle zwei rausziehen. Vielleicht hat man ein negatives Vorzeichen, dann zieht man noch eine minus 1 raus. Und ansonsten macht man quasi P-Faktor-Zerlegung und hat dann da oben so Gedöns. Das heißt, irgendwie braucht man eine Möglichkeit, mit minus 1 umzugehen, mit 2 umzugehen und mit ungeraden Primzahlen, die oben übrig bleiben. Jetzt also klar, wo die Reise hingeht bei den nächsten Werkzeugen, die wir noch entwickeln wollen. Und da sind wir auch schon bei Folgerung 7,5. Das nenne ich immer minus 1 über P-Regel. Und das ist genau einer dieser ersten Schritte. Wenn man oben die Zerlegung hat und angenommen, das Vorzeichen ist dann negativ oder durch Umformen wird es negativ, dann muss man sich um minus 1 kümmern. Und das machen wir jetzt. Ja. Ja, na klar, mache ich. Also da haben wir jetzt zwei Symbole, A über P und B über P, und wir wissen, dass A und B zueinander kongruent sind, nur durch P. Erster Fall, A ist durch P teilbar, das heißt, das Symbol ist 0. Dann ist B auch durch P teilbar, weil die ja kongruent sind mit P, das heißt, da sind beide Symbole 0. Okay? Nächste Möglichkeit, die sind nicht durch P teilbar, alle beide, und A ist ein quadratischer Rest. Na, dann ist B auch einer. Denn kongruent zu einer Quadratzahl zu sein, ist dann ja was für beide gilt, Modulo P. Denn sie sind ja zueinander kongruent, Modulo P. Das heißt, wenn das eine Symbol 1 ist, ist das andere auch 1. Und jetzt kommt der letzte Fall, den wir noch haben, nämlich dass A kein quadratischer Rest ist, Modulo P. Das heißt, es gibt keine Quadratzahl, die zu A kongruent ist, Modulo P. Aber dann kann es für B auch keine geben, weil die ja kongruent sind, Modulo P. Das heißt, was für die eine gilt, gilt für die andere auch. Und dann sind beide Symbole minus 1. Das war ein bisschen ausführlicher, glaube ich, als vorhin. Ja? Besser? Okay. Möchte jemand zu einem der anderen Lemma-Teile noch was wissen oder noch mehr wissen? Oder? Beispiele kommen natürlich später, ganz viele. Dann sind wir jetzt, ich habe ja gesagt, minus 1 müssen wir klären, 2 müssen wir klären und dann müssen wir gucken, was wir mit den Primzahlen machen, die dann noch übrig sind, die ungerade sind. Und minus 1 hat einfach so eine Regel. Das kann man einfach ausrechnen und das hängt nur davon ab, welchen Rest die Primzahl P beim Teilen durch 1 wird. Die minus 1 über P-Regel, die kommt mal direkt auf unsere Liste. Minus 1 über P-Regel. Und wir schauen mal, wie man das beweist. Nach Resten beim Teilen durch 4, die wird uns noch öfter begegnen. Wissen Sie noch, als wir auf eine Gleichung geguckt haben und ich dann gesagt habe, wir schauen auf Reste Modulo 4 und dann hat irgendjemand gefragt, wie sind Sie darauf gekommen, auf Reste Modulo 4 zu gucken? Genau wegen sowas. Manchmal guckt man auf Modulo 8, das werden wir auch noch sehen. Aber die Frage ist jetzt ja erstmal, wie wir da hinkommen. Was hat das mit quadratischen Resten überhaupt zu tun? Naja, minus 1 über P. Wir fragen uns also, ob minus 1 zu einer Quadratzahl kongruent ist mit P. Und das Legendre-Symbol, das ja theoretisch die Werte 0, 1 und minus 1 annehmen kann, kann hier schon mal nicht den Wert 0 annehmen. Warum? Warum muss ich jetzt nur noch zwischen 1 und minus 1 unterscheiden? Andersrum, weil P kein Teiler von minus 1 ist. Genau, minus 1 ist ein Teiler von P, aber die Frage ist ja umgekehrt, ne? P ist keiner von minus 1, das heißt, die 0 ist raus. Wir müssen nur 1 und minus 1 klären. Mhm. Na, das ruft doch irgendwie nach Euler. Denn wie wir gesehen haben, reicht es, wenn wir diese Kongruenz haben zu 1 oder minus 1, um die Gleichheit zu kriegen. Also schauen wir. Minus 1 über P ist gleich 0, da P kein Teiler von minus 1 ist. Jedenfalls in Z. Und das interessiert uns nicht. Jetzt kommt Euler. Also, Lemma 7,2. Und dann ist Euler. Delta P ist kongruent zu minus 1 hoch P minus 1 halber. Und jetzt mache ich eine Gefahrenerscheinung, indem ich gucke, was eigentlich mit P minus 1 halber los ist, je nachdem, wozu P kongruent ist, Modulo 4. So. Fangen wir oben an, da steht, es gibt den Fall, P ist kongruent zu 1 mal 4. Das heißt, 4 teilt P minus 1. Wenn 4 ein Teil davon P minus 1 ist, dann ist P minus 1 halbe immer noch gerade. Das heißt, dann kommt hier 1 raus. Und im anderen Fall, wenn P kongruent zu 3 mod 4 ist, dann ist 4 ein Teil davon P minus 3 und dann ist P minus 1 halbe zwar gerade, Entschuldigung, zwar eine ganze Zahl, aber eben nicht gerade, sondern ungerade. Und deswegen kommt dann hier, weil der Exponent ungerade ist, minus 1 raus. Das ist genau der andere. Minus 1 falls das 3 ist. Und da immer nur einer der beiden Fälle gleichzeitig eintreten kann und nicht beide gleichzeitig, kommt es dann zu diesem genau dann wenn. Also es kann nur genau einer der Fälle eintreten. In dem einen sind wir hier oben, in dem anderen sind wir unten, andere Fälle gibt es nicht. Und diese Kongruenz wird zu einer Gleichheit wegen Rechenregel L. Okay, da sind wir doch schon mal einen Schritt weiter. Als nächstes brauchen wir die 2. Allerdings brauchen wir dafür noch ein Hilfsmittel. Und dieses Hilfsmittel ist eins der vielen Lemmata, die nach Gauss benannt sind. Und es ist ein Hilfsmittel, das wir später auch noch an anderer Stelle brauchen. Deswegen sage ich jetzt kurz was zu. Also, wir gucken uns negative kleinste Reste an und beweisen gleich ein Lemma, das so ein bisschen magisch aussieht. Dieses Lemma sagt, wir zählen irgendwas Komisches und minus 1 hoch die Anzahl der Leute ist der Wert des Legendre-Symbols. Und es sieht erstmal magisch und seltsam aus und man glaubt es vielleicht erstmal nicht. Vielleicht, wenn man den Beweis gesehen hat. Es kommt aber noch besser. Für genau das gleiche Lemma gibt es nämlich so eine Art zeichnerische oder geometrische Interpretation. Das heißt, man kann ein Bild malen und dann zählt man da irgendwelche Sachen und dann merkt man, ach so, das ist genauso, als wenn man das andere zählt. Und das werden wir später für eine richtig große und sehr wichtige Rechenregel verwenden, für das quadratische Reziprozitätsgesetz. Das Lemma, was also als nächstes kommt, hat mehrere Zwecke. Es ist schön, es ist ein bisschen magisch und es hat diese coole geometrische Interpretation, die wir später noch benutzen. Und dafür brauchen wir das Konzept eines negativen kleinsten Restes. Ich möchte das kurz motivieren. Die Definition steht schon da. Wir hatten noch letztes Mal auch zur Motivation für irgendwas, ich glaube Lemma 7.1, uns die Reste Modulo 5 angeguckt. Das möchte ich jetzt nochmal machen. Wenn ich Sie jetzt einfach so bitten würde, mir Reste Modulo 5 zu sagen, also mögliche Reste beim Teilen durch 5, welche würden Sie mir wahrscheinlich sagen? Da gibt es kein richtig oder falsch, sondern das ist Geschmackssache. Welche würden Sie mir sagen? Keine Lieblingsreste? Ich habe immer Lieblingsreste beim Teilen durch irgendwas. 0 soll dabei sein. Okay, Sie zeigen mir 0. Ist gekauft. Was noch? Ja?
2.
2. Ich lasse dazwischen mal Platz. Sollen wir 1 aufnehmen? Okay, und dann? Was noch? Ja?
Minus
1. Okay, dann könnte man jetzt also machen minus 1 und hier noch die 3. Oder man macht minus 2 und dann so. Oder, sie sind witzig, die meisten Studis sagen so 0, 1, 2, 3, 4, weil das ist, dass man irgendwie, ne? Okay. Aber müssen sie natürlich nicht. Dann nehmen wir halt die. Minus 1, 0, 1, 2, 3. Bisschen seltsam, aber hey, seltsam ist gut. So, das sind mögliche Reste mal 5. Und wir haben auch wirklich jeden Rest einmal verarztet. Und jetzt möchte ich die betragsmäßig möglichst klein machen. Da waren natürlich die gerade schon unterwegs, die dann auf die minus 2 gegangen sind. Ich schau mal eben. Also wenn ich betragsmäßig möglichst klein sein will, dann bleibt die minus 1 so. 0 bleibt die 1, bleibt die 2, bleibt auf, die kriege ich nicht kleiner. Aber die 3 schon. Zu welcher betragsmäßig kleineren Zahl ist die 3 nämlich kongruent Modulo 5? Was kann ich da nehmen? Minus 2, genau. Das heißt, wenn ich jetzt betragsmäßig möglichst klein sein will, mache ich das so. Wenn ich jetzt also mir die Frage stelle, welche von diesen Zahlen hier oben, minus 1, 0, 1, 2, 3, bei den betragsmäßig kleinsten Resten negativ wird, dann sind das diese zwei. Minus 1 hat einen negativen kleinsten Rest, Modulo 5, nämlich die minus 1. Und 3 hat auch einen negativen kleinsten Rest, Modulo 5, nämlich minus 2. Dagegen hat 2 das nicht. Der betragsmäßig kleinste Rest, Modulo 2, ist 2 und der ist nicht negativ. Warum wir das brauchen, wird nicht klar. Aber das steckt hinter dem Konzept der negativen kleinsten Reste. Man schnappt sich genau diese betragsmäßig kleinen, die wir jetzt hier schon so halb ins Herz genommen hatten. Und dann guckt man. Und alles, was kongruent ist zu etwas in der Menge mit negativen Vorzeichen, hat negativen kleinsten Rest. Und das andere eben nicht. Das Folgende der mal zeigt, warum wir das brauchen. Ups. Ja, da gibt es ein paar Beweisnotizen, die besprechen wir gleich. Ich werde auch vorher wischen und dann können Sie einmal in Ruhe alles verarbeiten. Aber jetzt möchte ich erstmal dieses Wunderlemma zeigen. Auch wieder sowas von Gauss. Da geht es darum, ein Legendre-Symbol auszurechnen. Und zwar das Symbol A über P. A ist wieder eine ganze Zahl. P ist wieder eine ungerade Primzahl. Und diesmal wollen wir schon wissen, dass bei dem Symbol nicht 0 rauskommen kann, denn P ist kein Teil davon A. Wir entscheiden also hier nur zwischen 1 und 0. Und dann macht das Lemma folgendes. Es nimmt sich die Menge a, 2 mal a, 3 mal a und so weiter bis 1 halb p minus 1 mal a. Dieses 1 halb p minus 1, das läuft da ständig rum, Sie merken es schon, ne? So, wir multiplizieren also a mit irgendwelchen Zahlen, so, dann kommt so eine Menge raus. Dann gucken wir die negativen kleinsten Reste an, also wir gucken die kleinsten Reste an von diesen ganzen Leuten und dann gucken wir, wie viele davon negativ sind. Und das stecken wir an minus 1 als Exponenten ran. Und dann kommt halt 1 oder minus 1 raus und das ist der Wert des Legendre-Symbols. Warum auch immer. Das ist witzig, oder? Das heißt also, um das Symbol auszurechnen, muss man einfach nur gucken, ob es in dieser seltsamen Menge gerade oder ungerade viele negative kleinste Reste gibt. So, und wenn Sie das genau wie ich so ein bisschen schräg und magisch finden, okay, dann sammeln Sie sich kurz, wir beweisen das jetzt. Es ist nicht so, dass einem das nach dem Beweis wesentlich klarer ist, sondern man wundert sich immer noch. Aber so ist es manchmal. Ich finde es auch ganz schön, dass es so Resultate gibt, die einen überraschen. Ich wische also kurz, Sie atmen kurz durch und dann lassen wir uns gemeinsam überraschen, wie das funktioniert. In diesem herrlichen Lemma. Das kommt übrigens nicht auf meine Rechenregelnliste, weil es schön und magisch ist und seltsam und manchmal ein tolles Hilfsmittel, aber zum praktischen Ausrechnen von solchen Symbolen verwende ich das fast nie. Ist halt doch ein bisschen Aufwand, diese ganzen Leute auszurechnen und die negativen kleinsten Reste zu bestimmen und so. Vor allem die, die sich immer wiederholen. Zum Beispiel haben wir wieder k ist p minus 1 halbe. Und jetzt kommt ein bisschen Notation. Die nehmen wir erstmal nur her. Wir haben jetzt also die Menge 1 bis k und dann suchen wir uns Zahlen raus, so dass die Beträge der Zahlen da stehen. Das sind b1 bis bk. Und das sollen die Beträge der kleinsten Reste sein. Entschuldigung. Und ob die negativ oder nicht sind, sehen wir am Vorzeichen und diese Vorzeichen kriegen quasi auch nochmal einen separaten Namen. Wenn ich jetzt also hier oben wäre, bei der 5, dann hätte ich p minus 1 wäre 4, 1 halb davon, also es wäre 2. Das heißt, ich brauche nur 2 Leute. Und dann hätte ich b1 ist 1 und b2 ist 2 zum Beispiel oder umgekehrt, weiß ich nicht. Denn ich gucke ja, wozu diese Vielfachen von a kongruent sind. Hier wäre jetzt, in diesem Beispiel, wäre k gleich 2 je nachdem, was ich da für ein Legendre-Symbol ausrechnen möchte, habe ich ein A, zweimal A. Dann gucke ich, wozu ist A kongruent? Modulo 5, dann ist das irgendeine Zahl. Dann schaue ich mir den kleinsten Rest an und dann nenne ich den Betrag B1 und dann gibt es halt noch ein Vorzeichen dazu, Epsilon 1. Da steht also 1 bei minus 1. Das heißt, ich habe A ist kongruent zu Epsilon 1 mal D1 mod 5. Dann habe ich noch 2 mal A. 2 mal A hat auch wieder irgendeinen kleinsten Rest. Den schreibe ich hin. Dann habe ich dazu auch wieder 1 oder minus 1, je nach Vorzeichen. Das heißt, ich habe 2 mal A ist kongruent zu Epsilon 2 mal B2 mod 5. Und weil 5 so klein ist, bin ich jetzt schon fertig. Bei größeren Primzahlen, wo ich dann halt mehr solche Vielfachen habe, habe ich entsprechend mehr solche Kongruenzen und mehr Bezeichnungen. Aber so funktioniert das. Das heißt, ich schreibe diese Vielfachen hin, dann gucke ich immer, wozu sind die kongruent mod p, schaue nach den kleinsten Resten und dann schreibe ich die Beträge hin als b1 bis bk und die Vorzeichen in Anführungsstrichen, also 1 oder minus 1, das werden die Epsilons. So ist diese Notation zu verstehen. Und na, dann ist klar, was unser n ist. Die Anzahl der negativen kleinsten Reste in der Menge a bis hin zu k mal a ist dann einfach die Anzahl, wie oft bei diesem epsilon i minus 1 steht. Das ist der Zusammenhang zwischen der Aussage des Lemmas und dieser Notation. Es geht also darum zu verstehen, was mit diesen epsilons ist. Und die erste Aussage, die wir zeigen, muss ich ja mal ein bisschen anschreiben. Das sind also den Beweis von. Oh, ich habe nur noch vergessen. 7, 6. Da sind wir jetzt, nachdem wir die ganze Notation haben, bei 1. Ich behaupte nämlich, dass verschiedene Indizes zu verschiedenen Beträgen führen. Das ist interessant, ne? Also, das denkt man ja vielleicht nicht. Man nimmt A und multipliziert mit irgendwas und dann behaupte ich, was da rauskommt an kleinsten Resten, ist tatsächlich immer unterschiedlich, wenn die Vorfaktoren unterschiedlich sind. Würde man vielleicht erstmal nicht denken. Gut, wie zeigen wir das? Wir nehmen uns I und J verschieden her, so wie es da schon in 1 steht. Und jetzt nehmen wir an für einen Widerspruch, dass diese Beträge der kleinsten Reste BI und BJ doch gleich sind. Angenommen, es sei BI gleich BJ. Dann erinnern wir uns, was BI und BJ sind. Ja, das waren diese Beträge der kleinsten Reste. Das heißt also jetzt, dass die kongruent sind zu I mal A bzw. J mal A modulo Vorzeichen. Modulo P. Heißt also, nach Definition der Bs, dass ich dann zwei Möglichkeiten habe, die entsprechenden Leute I mal A und J mal A sind zueinander kongruent oder das eine ist kongruent zum Negativen des anderen. Und diese beiden Möglichkeiten schreibe ich einfach mal hin. Jetzt gilt I mal A und J mal A mod P oder andere Möglichkeit I mal A kongruent minus J mal A mod P. Denn das Einzige, wie die sich unterscheiden können, ist ja das Vorzeichen. Heißt also, dass P ein Teiler ist von I mal A minus J mal A oder von I mal A plus J mal A? Ha, und da steht doch jetzt überall dieses A. Kann man das vielleicht wegkürzen? Ja, warum?
Weil A und P Teiler
von. Genau, in der Voraussetzung steht doch, dass P kein Teiler von A ist. Super, also können wir kürzen. Wenn Lemma 6,5 folgt und durch Umformulieren der Kongruenz, jetzt ist I kongruent zu J oder I kongruent zu minus J, das heißt P ist ein Teil davon I plus J oder von I minus J. Und was sind das für Zahlen? Na, I und J kommen noch aus der Länge 1 bis K. Das heißt, der Betrag von I plus J bzw. I minus J, der liegt jetzt irgendwo im Bereich 0 bis, ja, 2 mal K höchstens. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann wären die ja sogar gleich. Die sind ja in Wirklichkeit verschieden. Das heißt, sogar im schlimmsten Fall ist höchstens sowas wie I gleich K und J gleich K minus 1 oder so. Betragsmäßig sind wir immer deutlich unter 2k, das heißt, wir sind weit weg von p. Wir kommen aus der Länge 1 bis k und sind verschieden. Das heißt, der Betrag von i minus j bzw. i plus j ist auf jeden Fall kleiner als 2 mal k. Und damit auch kleiner als p, denn 2 mal k ist ja p minus 1. Das heißt, wir sind immer noch deutlich kleiner als p. Und genauso eigentlich dort. Mit dem gleichen Argument. Jetzt habe ich hier also so eine Zahl, die durch p teilbar ist, aber betragsmäßig so klein ist. Und p ist eine Primzahl und okay, es muss 0 sein. Das heißt, die und j sind gleich. Drüber steht, die sind es nicht, in der Voraussetzung steht auch, sie sind es nicht, und der Widerspruch kommt daher, dass wir angenommen haben, dass diese Bs gleich sind. Und den Trick haben wir so ähnlich auch schon mal gesehen, dass da irgendwas durch p teilbar war, aber kleiner als p war, und dann ging das nicht. Und das heißt jetzt, dass wir, wenn wir nochmal überlegen, woher kamen diese Bis? Diese Bis waren die Beträge der kleinsten Reste, das heißt, die sind irgendwo im Bereich von 1 bis k unterwegs. Und sie sind paarweise verschieden, wenn die Indizes verschieden sind. Die Indizes laufen von 1 bis k. Ja, aber das heißt, die müssen genau die Zahlen 1 bis k ausschöpfen. Das sind ja mögliche Reste beim Teilen durch p. Und es sind die einzigen Beträge, die vorkommen, jedenfalls außer der 0. Und die 0 kommt nicht vor, weil p nicht a teilt. Das heißt also, wir sehen sofort, dass die Menge 1 bis k das gleiche ist wie die Menge b1 bis bk. Alles wird ausgeschöpft und damit können wir 2 zeigen, nämlich dass da mal wieder so eine Kongruenz gilt, bei der wir jetzt schon sehen, dass wir da was wegkürzen wollen und dann fertig sind. Den Trick haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Also wie kommen wir zu 2? Ich habe gerade erklärt, die b's schöpfen genau die Menge 1 bis k aus. Wir wissen die Reihenfolge nicht. Wir wissen aber, die Mengen sind gleich, das heißt, wenn wir die ganzen Leute auch multiplizieren, kommt modulo p dasselbe raus. Die Menge 1 bis k ist das gleiche wie die Menge der b's. Das heißt, das Produkt der b's ist das gleiche wie das Produkt der Zahlen von 1 bis k, das schreibe ich direkt hin als k vor t. So, wo möchte ich hin? Ich möchte a hoch k mal k-Fakultät haben. Das heißt, auf der rechten Seite soll noch a hoch k stehen. Ja, ich kann ja mal beide Seiten mit a hoch k multiplizieren. Achso, hier steht sogar wirklich eine Gleichheit, nicht nur eine Kongruenz. Das ist wirklich eine Gleichheit, weil diese Mengen wirklich gleich sind. Und jetzt multipliziere ich mal auf beiden Seiten mit a hoch k und gucke, was passiert. Hier füge ich jetzt überall an all diesen Zahlen immer so einen Faktor a mit dazu. Das heißt, dann steht hier einmal a, mal zweimal a, mal dreimal a und so weiter. Ach so, das sind genau die Leute aus der Menge, die uns da interessieren, von denen wir gesagt haben, dass sie kongruent sein sollen zu diesen epsilon i mal b. Modulo p kann ich das also ersetzen. Multiplikation mit a hoch k ergibt, wenn ich das mache, machen wir es mal wirklich langsam. Das heißt, ich fange mal wirklich hier links an. Oder? Ich fange mal mit a k mal k. So. Wie ich gerade erklärt habe, kann man jetzt zu jedem der Faktoren hier bei k-Fakultät immer einmal so einen Faktor a dazu sortieren. Dann steht da also einmal a mal zweimal a. Das ist dann also kongruent zu epsilon 1 mal b1 mal so weiter bis hin zu epsilon k mal bk modulo p, weil wir die so gewählt haben. Jetzt fasse ich das zusammen, modulo p schreibe ich am Ende hin, jetzt fasse ich das zusammen zu über die epsilon i, wobei i von 1 bis k läuft, mal Produkt über die die Bs. Bei I von 1 bis K läuft. Und jetzt setze ich hier oben ein, das Produkt über die Bs ist K-Fakultät. Und dann steht vorne noch das Produkt der Epsilon. Ich diese Gleichung hier eingesetzt. Und bei diesen Epsilons, was war denn da nochmal los? Diese Epsilons waren doch nur 1 oder minus 1. Das Produkt ist 1 oder minus 1. Und wovon hängt jetzt ab, ob das 1 oder minus 1 ist? Na davon, wie oft da minus 1 vorkommt. Wenn das gerade oft ist, dann 1. Wenn es ungerade oft ist, dann minus 1. Das heißt, es hängt davon ab, wie oft hier minus 1 steht. Ups. Ja, aber ich habe mich gerade selber verraten. Ändere doch die Anzahl, wie oft da minus 1 steht. Ändere die Anzahl der negativen kleinsten Reste. Das heißt, ich kann das umschreiben und ich kann statt des Produkts der Epsilons schreiben, minus 1 zu kennen. So, und die Kongruenzen, die da stehen, die stehen da modulo p, ansonsten stehen da auch manchmal Gleichheitszeichen, weil ich wirklich nur umgeformt habe. Und ist das das, was wir zeigen wollten? Mal gucken, AFK mal K-Fakultät ist die eine Seite. Ja, und das andere ist, ja, wunderbar, das ist gleich noch 2. Also, oder die Kongruenz. In 2. Und damit sind wir fertig, denn jetzt kürzen wir. Wieder mit der mal 6,5. Oder, wir gucken mal kurz hin. K-Fakultät geht weg, denn K war ja P minus 1 halber. Das heißt, all diese Faktoren von 1 bis K, die wir da auch multiplizieren, sind alle Teile von zu P. P ist die Primzahl. Also kann ich da wirklich K-Fakultät wegkürzen, ohne dass der Kongruenz was passiert? Und was bleibt dann übrig? Dann bleibt übrig, A, K ist kongruent minus 1 N über P. Das sieht ziemlich gut aus. Wir wollten ja, dass das Legendre-Symbol kongruent ist zu minus 1, oder dass es gleich minus 1 zu N ist nur P. Das steht im Lemma. Aber die linke Seite ist doch genau das aus der Euler-Identität. A auf K ist doch genau A auf P minus 1 halber. Mit Euler ist es also kongruent zu A über P. Und bei den Werten links und rechts kommt nur 1 oder minus 1 raus. Das heißt, L sagt uns, dass wir fertig sind. Nun folgt die Behauptung aus L. Aus Lemma 7.2. Alles fertig gebastelt. Ich wiederhole noch mal kurz, was die Ideen waren. Wir haben uns kleinste Reste angeguckt. Und zwar für die Elemente 1 mal a, 2 mal a bis hin zu k mal a. Das haben wir hingeschrieben und dann haben wir gesehen, okay, wir müssen nur zählen, wie oft da negatives Vorzeichen ist, das ist dieses n. Und dann kam ein Trick, den wir so ähnlich schon kennen. Wir haben umgeformt, haben so ein Produkt hingeschrieben, haben es weggekürzt. Fertig. Und rauskommt ein irgendwie seltsames, magisches Lemma, das uns eine Möglichkeit gibt, wie man ein Legendre-Symbol ausrechnen kann. Und wir machen es einfach mal mit dieser Methode. Im nächsten Beispiel, P ist 13 und A ist 5. Das Symbol, das wir uns anschauen, ist also 5 über 13. Und das ist jetzt so ein Symbol, bei dem man vielleicht nicht mehr durch hingucken sieht, was los ist. Und man müsste jetzt wirklich alle Reste Modul 13 einmal hinschreiben und gucken, welche davon sind zu Quadratzahlen kongruent, das ist dann doch ein bisschen mühsam. 5 über 13 passt aber auch nicht zu einer der Rechenregeln, die wir jetzt schon hatten. Da oben steht kein Produkt, kein Quadrat, es ist nicht minus 1, so. Also gucken wir mal, ob dieses Lemma hilft. 1,5 p minus 1 sind in diesem Fall 6. Wir müssen also die Zahl, um die es geht, nämlich 5, mit allem von 1 bis 6 einmal multiplizieren. Dann kommen die Zahlen raus, bei denen wir uns dann die kleinsten Reste angucken und zählen, wie viele davon negativ sind. Und ich mache das gerne in so einer Tabelle, weil ich das dann übersichtlicher finde. Das heißt, ich schreibe mir einmal hin, womit muss ich multiplizieren, dann schreibe ich die Produkte hin, dann gucke ich mir die kleinsten Reste an und hoffentlich verrechne ich mich nicht. Und wenn ich dann einmal so eine Tabelle habe, dann kann ich nämlich unten einfach gucken, wie oft sehe ich da ein negatives Vorzeichen. In diesem Fall, in diesem Beispiel, haben wir da 3-mal ein negatives Vorzeichen. Und wie durch Magie sagt dann unser tolles Lemma, minus 1 hoch 3, also minus 1 ist der Wert des Symbols. Es macht Spaß, es anzunehmen. Es ist so ein bisschen seltsam und ein bisschen magisch, aber es macht tatsächlich Spaß. Jedenfalls, wenn die Zahlen, die beteiligt sind, nicht so riesig sind, sonst wird es irgendwann unpraktisch. Und wie wir sehen werden, hat es noch diese tolle geometrische Interpretation. Aber vorher möchte ich es einmal anwenden, nämlich auf ein Problem, das wir noch nicht gelöst haben, wenn oben nämlich die Zahl 2 vorkommt in der Primfaktorzerlegung. Das ist die 2 über P-Regel. Hier gucken wir nicht, wozu die Primzahl kongruent ist Modulo 4, sondern wir müssen ein bisschen differenzierter drauf schauen, wozu sie kongruent ist Modulo 8. Falls Sie das lustig finden, diese Symbole und was man damit so machen kann, das kommt auch wieder in der Zahlentheorie noch an verschiedenen Stellen vor. Und unter anderem kann man sich dann eine 3 über P-Regel überlegen. Da geht es darum, wozu die Primzahl kongruent ist Modulo 12. Das macht dann alles noch mehr Spaß. Und die Ideen sind häufig die gleichen, wenn man einmal verstanden hat, worum es dabei geht. Denn vorhin zum Beispiel, da haben wir doch geschaut, wenn wir P minus 1 durch 4 teilen, kommt dann eine gerade oder eine ungerade Zahl raus. Jetzt geht es darum, wenn wir P minus 1 durch 8 teilen, was sehen wir dann? Was kommt da raus? Beziehungsweise, welchen Rest muss P beim Teilen durch 8 lassen, damit, wenn wir dann durch 2 teilen, etwas durch 2, wie viel wir immer teilbares rauskommt? Und was für Auswirkungen hat das dann für das Legendre-Symbol? So ähnlich ist die Argumentation hier und was wir sehen werden gleich, wenn ich Ihnen anfange, die Beweisstrategie zu erklären, ist, dass man abstrakt zählen kann, wie viele negative kleinste Reste es gibt. Man kann hier also wirklich abstrakt dieses Lemma anwenden, bei dem man negative kleinste Reste zählt. Das sieht erstmal überraschend aus, aber die Fallunterscheidung Modulo 8 ermöglicht das. Die Regel funktioniert so, dass 2 über p den Wert 1 annimmt, genau dann, wenn p beim Teilen durch 8 den Rest 1 oder minus 1 lässt. Und wenn der Rest 3 oder minus 3 ist, dann ist der Wert des Symbols minus 1. Kann man sich, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ganz gut merken, finde ich. Und ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Platz. Ich nehme mal das weg. Denn eigentlich ist das Einzige, was man sich überlegen muss, wie man das Lemma mit den negativen kleinsten Resten jetzt ins Spiel bringt. Und dann ist es nur noch eine Fallunterscheidung, dass man sich wirklich diese 4 Fälle beim Teilen durch 8 anguckt und dann immer sieht, was los ist. Das ist das, was da passiert. Oben steht die 2. 2 nimmt also jetzt die Rolle von A ein. Dann multiplizieren wir mit den Zahlen 1, 2 und so weiter bis hin zu P minus 1 halbe. Ich nenne also jetzt P minus 1 halbe wieder K. Ah nein, das ist das einzige Lemma, wo ich das nicht mache. Ich glaube auch, dass wir es fürs Buch umbenannt haben, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich bleibe jetzt mal kurz bei der Notation, die ich hier habe. Es ist fast das Gleiche. Sei diesmal, ich schreibe das mal wirklich so hin, damit ich auch selber anrechne, sei diesmal K aus N möglichst groß. Diesmal möchte ich quasi nochmal durch 2 teilen und da ich jetzt nicht weiß, ob, wenn ich p minus 1 durch 4 teile, eine natürliche Zahl rauskommt oder nicht, muss ich jetzt in kleiner gleich schreiben. Es könnte sein, dass ich ein bisschen weiter runtergehen muss mit dem k, dass es also nicht p minus 1 Viertel ist. So, es ist also nah dran, aber es ist nicht genau das, was wir vorher hatten. Und wir sehen schon, wir teilen es mal nicht nur durch 2, wir teilen durch 4 und deswegen wird auch plötzlich interessant, wozu p kongruent ist, nicht nur Modulo 4, sondern Modulo 8. Es kommt einfach nochmal so ein Faktor 2 mit dazu. Dass der Faktor 2 mit dazu kommt, ist ja auch nicht überraschend. 2 ist ja die Zahl, die da oben mit dem Bejean-Symbol steht. Mehr 2 oder 4. So, jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir die Zahlen von 1 bis zu diesem k durchgehen. Für alle L aus der Menge 1 bis k gilt dann, naja, 2 ist definitiv kleiner gleich 2 mal L, denn L fängt ja hier bei 1 an, das heißt L ist mindestens 1, also 2 kleiner gleich 2 mal L. Und gleichzeitig ist L höchstens k und deswegen ist auch 2 mal L höchstens 2 mal k. Und das ist kleiner gleich p minus 1 halbe nach Wahl, das steht da. So, warum ist das wichtig? Weil alle Zahlen, die hier zwischenstehen, jetzt eingeklemmt sind zwischen 2 und p minus 1 halbe, das heißt, die liegen in dieser Menge von betragsmäßig kleinsten Resten. Und sie liegen alle auf der positiven Seite. Eine Zahl, die hier steht, hat auf jeden Fall einen positiven kleinsten Rest. Und keinen negativen, denn sie ist halt hier in diesem positiven Bereich und im Bereich der kleinsten Reste. So, das ist das Erste, was ich festhalten möchte. Und das Zweite, genau, das schreibe ich einfach mal hin, das gilt. Daher ist, und wir haben ja diese Produkte stehen, weil ja das Lemma sagt, dass wir 2 mit den Zahlen von 1 bis k multiplizieren müssen. Das heißt, genau das, was da steht, ist das, was wir machen müssen. Und wir müssen zählen, wie oft kommen da negative kleinste Reste vor. Hier in diesem Bereich sehen wir schon mal, haben wir keine. Daher ist 2 mal L selbst der kleinste Rest mod p für 2 mal L und L ist immer noch so wie vorne. Und nicht negativ. Wenn wir also jetzt negative kleinste Reste zählen, dann sehen wir schon mal, da finden wir keine. Und daraus folgt, das kann man jetzt umformen, wenn wir umformen, bla bla bla, wieder für alle L aus L. Nee, ich möchte was über die anderen sagen. Wir sind jetzt von 1 bis k gelaufen, das heißt mit den Doppelten davon von 2 bis 2k. Und jetzt möchte ich mir die anderen angucken. Die anderen heißt, dass ich jetzt bei k plus 1 loslaufe. Es geht ja immer darum, was passiert, wenn ich mit 2 multipliziere. Wenn ich jetzt bei k plus 1 loslaufe und weitergehe, dann interessiert mich das bis p minus 1 halbe. Denn das Lemma mit den negativen kleinsten Resten sagt ja, man soll die Zahl, die oben steht, mit allem von 1 bis p minus 1 halbe multiplizieren. Hier haben wir jetzt die erste Hälfte, 1 bis k. Hier kommt quasi der zweite Teil, k plus 1 bis p minus 1 halbe, beim Durchmultiplizieren. Und jetzt gucken wir, was da passiert. Da sehen wir, halbe plus 1, kleiner gleich 2 mal L, kleiner gleich p minus 1, einfach nicht umformen. Und dann forme ich das nochmal um, indem ich einen Vorzeichenwechsel mache. Dann sehe ich minus p minus 1 halbe ist kleiner gleich 2 mal L minus p, kleiner gleich minus 1. Was habe ich gemacht? Ich habe mir das angeguckt und habe gesehen, ach so, hier laufen wir jetzt raus aus dem Bereich der kleinsten Reste. Das heißt, wenn ich wieder in den Bereich der kleinsten Reste rein möchte, muss ich modulo p rechnen. Und die Rechnung ist minus p zu machen, damit ich da wieder reinkomme in diese Menge. Und hier sehen wir kriegen garantiert negative kleinste Reste. Wir haben also jetzt beim Multiplizieren mit 2 gemerkt, wenn wir da so langlaufen und diese Vielfachen bilden, dann haben wir da am Anfang ein paar Leute, wo wir auf jeden Fall positive kleinste Reste haben. Und später haben wir diese Leute mit negativen kleinsten Resten. Und jetzt muss man nur noch verstehen, was es mit der Teilbarkeit von p durch 8 zu tun hat. Also bei den Resten der Reihenfolge. Das heißt, wenn ich das hier so ähnlich wie oben formuliere, dann habe ich hier negative kleine Zahlen. So, dann kommt eine Fallunterscheidung. Insgesamt 4 Fälle stehen da oben. Und im ersten Fall, wo nämlich P kongruent zu 1 ist, Modulo 8, da schreibe ich jetzt einmal hin, was da rauskommt. Und bei den anderen 3 Fällen mache ich das nicht, sondern es geht im Prinzip alles gleich. Wenn Sie es genauer wissen wollen, im Buch stehen auf jeden Fall mehr Details und es ist auch kein Problem, einfach nachzufragen, dann kann ich eine Podcast-Folge machen, wo ich wirklich alle Fälle einmal durchliste. Also wo ich in jedem Fall einmal sage, das ist die Gleichung, die man hinschreibt, das ist die Umformung, die man macht und das ist das, was am Ende rauskommt. Denn es läuft in jedem Fall gleich. Ich schreibe jetzt mal den ersten Fall hin, wie man da anfängt. Erster Fall, P ist kongruent 1 mal 8. Dann schreibe ich das explizit hin, dann schreibe ich nämlich P wirklich so, dass man es sieht. Sei M aus N so, dass ich P schreiben kann, wenn es 8 mal N ist 1. Also ganz explizit und so laufen alle Fälle. Man fängt immer so an mit der Kongruenz und dann schreibt man es so hin. Und dann setzt man P überall in diesen Ungleichungen ein und dann kommt einfach alles raus. Einsetzen. Wie falsch, wenn man sich jetzt diese Ungleichung anguckt. Die Zwischenschritte lasse ich weg. Hier kommt raus k gleich 2 mal m. Also genau das k, was ich oben eingeführt habe. Und dann formt man weiter um und sieht m gleich 2 mal m ist gerade und n ist die Anzahl der negativen kleinsten Reste. Das heißt, in diesem ersten Fall, da sieht man durch Einsetzen und Umformen, dass die Zahl der negativen kleinsten Reste eine gerade Zahl ist und dementsprechend kommt dann der Legendre-Symbol der Welt 1 raus und genauso x man das in den anderen 3 Fällen durch. Immer nur einsetzen. Das ist genauso. Und diese 2 über P-Regel ist sehr praktisch, man braucht die auf jeden Fall. Irgendwas muss man mit der Primzahl 2 machen. Ich dachte anfangs, ja, irgendwie ist es aber, der Beweis ist irgendwie nicht so schön, der ist irgendwie so wuselig. Je öfter ich den mache, desto schöner finde ich den, weil ich es irgendwie cool finde, dass man diese Geschichte mit den negativen kleinsten Resten und der Anzahl einmal wirklich so abstrakt benutzen kann. Eigentlich denkt man das ja nicht. Irgendwie sieht das ja aus wie etwas, was man nur konkret benutzen kann, aber nicht abstrakt. Aber der Witz ist, dass hier, dadurch, dass wir Vierfache von 2 angucken, doch genug Aussagen möglich sind, um mit so einer Fallunterscheidung dann durchzukommen. Das finde ich eigentlich ganz schön. So. Und jetzt schauen wir mal auf unseren schon ziemlich beeindruckenden Rechenregelzettel hier. Wir haben Euler und wir haben eine Verstärkung davon. Wir haben gesehen, dass man da ganz oft sogar die Gleichheit rauskriegt. Wir haben die Produktregel. Wir haben die -1/2-Regel, wir haben eine 2-Regel. Das heißt, wir sind jetzt schon ziemlich weit. Und wir haben noch dieses Lemma, das uns manchmal nützlich sein könnte. Und haben sogar noch Zeit. Oh ja, wir haben sogar noch Zeit. Dann kann ich motivieren, was als nächstes kommt. Denn wir nähern uns den Höhepunkt, was die Rechenregeln betrifft. Wir nähern uns dem quadratischen Reziprozitätsgesetz. Das klärt quasi alles andere für uns. Wenn wir jetzt angefangen haben, wir haben da oben eine riesige Zahl A stehen und unten eine Primzahl P und wir wollen das Symbol ausrechnen, weil wir es für irgendwas brauchen. Und wir haben A in Primfaktoren zerlegt, so gut es ging, und wir sind so eine -1 losgeworden und wir sind Potenz von 2 losgeworden und jetzt steht da noch dieser ganze Rest, bei dem wir erstmal keine Ahnung haben, außer Produktregel, dass wir es irgendwie auseinanderziehen können. Aber dann stehen da halt solche Leute wie 73 über 1979 oder irgend sowas. Und dann denkt man, ja, keine Ahnung. Hier kommt's. Wenn ich beim Legendre-Symbol 2 Primzahlen da stehen habe, eine oben, eine unten, beide natürlich dann ungerade, das ist wichtig, damit das funktioniert, und verschieden, dann kann ich oben und unten vertauschen und der Wert des Symbols ändert sich oder ändert sich nicht nach gewissen Regeln. Und die sind hier eingefangen in dieser Gleichung. Das eine Symbol mal das umgedrehte Symbol ergibt nämlich -1 hoch P-1 mal +1. Viertel, wenn Pi und Q die beiden Primzahlen sind, und daraus folgt dann eine Regel, nach der man bestimmen kann, ob das Vorzeichen sich beim Umdrehen ändert oder nicht. Und die Regel hängt, oh Wunder, davon ab, wozu die Primzahlen kongruent sind, Modul 4. Wenn mindestens eine der beteiligten Primzahlen kongruent zu 1 ist, Mod 4, ändert sich beim Umdrehen gar nichts. Das ist der einfache Fall. Aufpassen muss man, wenn beide beteiligten Primzahlen beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen. Sowas wie 11 über 7. So. Dann können wir umdrehen. Der Wert ändert sich aber in dem Sinne, dass das Vorzeichen wechselt. So. Darauf muss man achten. Das heißt, man kann, es ist so toll, damit zu arbeiten, aber man muss darauf achten, es müssen Primzahlen sein, sie müssen ungerade sein, sie müssen verschieden sein. Und man muss gucken, wozu sie kongruent sind und 4, damit man gegebenenfalls ein Vorzeichen wechselt. Und dann ist es ein mächtiges Werkzeug, und ich möchte direkt in einem Beispiel illustrieren, warum es so mächtig ist. Hier geht es um eine konkrete Gleichung oder Kongruenz, und es geht um die Frage, ob die lösbar ist. Und da stehen jetzt einfach mal große Zahlen. Die Frage ist, ob es eine Quadratzahl gibt, die kongruent ist zu 85 modulo 97. Das heißt, es ist eine Frage von quadratischen Resten, und man kann das Legendre-Symbol benutzen, falls die Zahl modulo der wir rechnen eine ungerade Primzahl ist. Ansonsten ist das Legendre-Symbol nicht definiert. Also gucken wir einmal nach, 97, ja, ist eine ungerade Primzahl, ist ja. Dann steht da also 85 über 97 und jetzt geht's los. Wir werfen die Produktregel drauf. 17 mal 5, super. Ziehen wir es also auseinander und haben zwei Symbole, die schon mal kleiner und handhabbar sind. Und wir sind aber jetzt in dem Fall, dass keine unserer ursprünglichen kleinen Rechenregeln da irgendwas für uns tut. Klar, man könnte jetzt irgendwie mit Euler oder so loslegen, aber nein, wir gucken mal, was vielleicht sonst noch geht. Minus 1 greift nicht, 2 greift nicht. Aber die beiden Zahlen, die oben stehen, sind ja Primzahlen. Und deswegen kann man hier das quadratische Reziprozitätsgesetz verwenden. Tun wir das also und drehen um. Beim Umdrehen müssen wir jetzt schauen, wozu die Primzahlen in der stehenden Kongruenz sind, Modul 4. Und glücklicherweise löst die 97 für uns sofort das Problem. 97 ist nämlich Kongruenz zu 1 mod 4 und bei beiden Symbolen steht die, das heißt, wir müssen keine Vorzeichen wechseln. Juhu, dann tauschen wir und dann rechnen wir die beiden Symbole, die rauskommen, separat aus. Das Schöne ist, dass da jetzt oben eine große Zahl steht, die man modulo der Zahl, die unten steht, ja umformen kann. Das heißt, wir machen die einfach kleiner mit der Regel, die da nicht steht. Das ist das gleiche Lemma wie die Produktregel, ich glaube 7,4 Teil A. So macht man das, was oben steht, kleiner. Dann wird aus 97 über 17 12 über 17. Viel einfacher. Zack, vier kleinere Zahlen. Kann man einfach ausrechnen. 4 ist eine Quadratzahl. Bei der 3 über 17 dreht man nochmal um und am Ende kommt minus 1 raus. Super. Erstes Symbol erledigt. Zweites Symbol, 97 über 5. Noch einfacher. Modulo 5 können wir das reduzieren zu 2 über 5. Da kann man nicht hingucken, sehen, dass es minus 1 ist. Oder man nimmt die 2 über P-Regel. Zack, alles ausgerechnet. Und schon haben wir aus dem riesigen Symbol am Anfang durch Zerlegen und durch Anwenden unserer Rechenregeln herausgefunden, dass man es schreiben kann als minus 1 minus 1, also 1. Und so haben wir, ohne konkret nach einem solchen Quadrat zu suchen, gezeigt, dass es eine Quadratzahl gibt, die kongruent ist zu 85 und 97. Das macht das quadratische Witz. Und deswegen wollen wir das natürlich beweisen. Und ich werde jetzt nur Ihnen schon mal die Idee zeigen und nächste Woche steigen wir dann da richtig ein. Da bereite ich dann hier an der Tafel wieder ein bisschen was vor. Was wir nämlich dafür den Beweis brauchen, ist genau das, was ich vorhin schon angedeutet habe, unser Wunderlemma, unser magisches, tolles Lemma mit den negativen kleinsten Resten, aber geometrisch interpretiert. Wir malen also jetzt ein Bild. Ich zeige Ihnen das Bild mal. Da ist es. An einem Beispiel für a gleich 4 und p gleich 7. Man malt da so ein Bild, malt da Geraden in ein Rechteck und dann zählt man Gitterpunkte, die da zwischen diesen beiden Geraden liegen. Und witzigerweise wird rauskommen, dass die Anzahl der Gitterpunkte, die man da zählen kann, dasselbe ist wie die Anzahl der negativen kleinsten Reste. Das ist schon wieder so eine komische Magie. Schauen wir mal kurz, wie wir diese Mengen da definieren. Wir haben also die Primzahl P bei unserem Legendre-Symbol, wir haben oben die Zahl A vom Symbol A über P und dann haben wir das Übliche, Und dann werden wir einfach ein Rechteck definieren, das begrenzt ist. Also wenn wir die x- und y-Achsen so bezeichnen, wie man es häufig macht, nämlich x waagerecht und y senkrecht, dann haben wir da ein Rechteck, das auf der einen Seite begrenzt wird durch die Gerade bei 1/2 p, auf der anderen Seite wird es begrenzt durch die Gerade 1/2 a und dann eben durch die x- und y-Achse, dann haben wir noch ein Rechteck. Und dann malen wir da zwei Gerade rein, wie wir das machen, das klären wir dann nächste Woche. Und wir zählen Gitterpunkte. Und mit Gitterpunkten meine ich Punkte, bei denen die beiden Einträge, also die beiden Koordinaten, ganzzahlig sind. Im Prinzip malen wir ja alles in R-Quadrat, aber wir können da haufenweise interessante Punkte sehen, bei denen die Einträge ganzzahlig sind. Und was die damit zu tun haben, wie viele negative kleinste Reste A modulo P hat und warum man also wirklich über das Zählen solcher Punkte das Legendre-Symbol ausrechnen kann, und was das mit dem quadratischen Reziprozitätsgesetz zu tun hat, das werden wir nächste Woche sehen. Bis dann.